Ich mache weiter mit Paulus. Teil 2. Stehe nicht im Verdacht, über Weihnachten zu predigen. Und denke ich, jetzt müsst ihr mal etwas umschalten. Kommen wir zu diesem Thema. Ich kurze Einladung ganz kurz. Letztes Mal habe ich erwähnt, Teil 1 habe ich über den Hintergrund von der Zeit von Paulus, den Hintergrund von dem Leben von Paulus erzählt. Und heute gehe ich auf Paulus direkt ein. Wie gesagt, das Thema ist Paulus Teil 2. Unterthema die Bekehrung von Saulus. Ich habe das letzte Mal schon kurz erwähnt und gehe heute mal ausführlicher darauf ein, dass wir Hintergründe mehr verstehen. Stephanus war einer von den 7 durch die Gemeinde in Jerusalem gewählten Diakone. Wir finden es Apostelgeschichte 6, 1 bis 7. Kurz nach der Wahl wurde er mit viel Vollmacht Jesus als Messias bezeugte, unter falsche Anklage gestellt. Er wurde beschuldigt, gegen Mose und den Gott Israels gelästert zu haben. Ferner wurde ihm zur Last gelegt, dass Jesus den Tempel in Jerusalem und die Gebräuche des Gesetzes zerstören würde. Und deshalb wurde Stephanus vom Hohen Rat vorgeladen. Der Hohe Rat entspricht übrigens der heutigen Knesset, das ist ein Parlament eigentlich. Wurde vorgeladen, um sich zu diesen Vorwürfen zu äußern. Während seiner Verteidigungsrede führte Stephanus aus, dass sich das Volk Israel in seiner ganzen Geschichte geweigert hatte, Gottes Geboten zu gehorchen. Sie haben darüber hinaus die Propheten getötet, die Gott Israel gesandt hatte. Die Rede ist sehr ausführlich und sehr bemerkenswert und eine sehr gute Zusammenfassung von Mose und den Propheten in Apostelgeschichte 7, 1 bis 54. Der Hohe Rat wurde über diese Rede sehr wütend. Und als Stephanus seine Verteidigung beendet hatte, sah er Gottes Herrlichkeit, als er zum Himmel blickte. Und da steigen wir jetzt ein. Das ist Apostelgeschichte 7, 55 bis 56. Da er, also Stephanus, aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Stephanus sah den Messias zur Rechten Gottes stehen. Er sah, der Herr Jesus saß nicht, er stand in der Bereitschaft, sobald Israel ihn als Messias anerkannte, zur Erde zurückzukommen. Er steht noch heute und wartet, bis Israel ihn ruft. Wir sehen das in Matthäus 23, in den Versen 37 bis 39. Da sagt Jesus, dass Israel ihn nicht wiedersehen wird, bevor sie rufen, gelobt, der kommt im Namen des Herrn. Das ist bisher nicht geschehen und das ist auch der Grund, warum Israel noch als Volk existiert. Sie werden den Messias rufen und dann wird er wiederkommen. Was Stephanus sah und unmittelbar dem Hohen Rat berichtete, war letztlich der Auslöser zu seiner Hinrichtung. Diese Hinrichtung geschah im Affekt und nicht nach einem vorgeschriebenen ordentlichen Gerichtsverfahren. Das ist bei Orientalen manchmal so. Im Bericht über die Steinigung Stephanus wird zum ersten Mal der Name des jungen Mannes erwähnt, der später der bedeutendste Lehrer der Gemeinde Jesu sein würde, und zwar in Vers 58. Und als sie ihn aus der Stadt hinaus gestoßen hatten, steinigten sie ihn, und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Wie ich letztes Mal gesagt habe, Saulus ist ein hebräischer Name, eigentlich Shaul in der lateinischen Endung. Und Paulus, sein römischer Name. Die Geschichte, dass Saulus zu Paulus wurde, hat mit seiner Bekehrung nichts zu tun. Das kommt später beim nächsten Mal. Dann sehen wir weiter in Vers 8. Paulus aber willigte in seine Tötung ein. Zunächst war Saulus also nur ein passiver Zuschauer. Er war einverstanden mit dem, was geschah. Er war jung, unerfahren und beobachtete mit Zustimmung das, was mit Stephanus geschah. Später wurde er selbst aktiv, und zwar 2 Verse weiter, auch noch recht jung. Saulus aber, 7, Vers 3, Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging. Und er schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Dazu musste Paulus einen offiziellen Auftrag gehabt haben. Denn er verwüstete nicht nur, der griechische Begriff ist so wie, ich würde sagen, wie wenn ein Wildschwein in den Garten reingeht und alles kaputt macht, nachher ist nichts mehr zu erkennen. Ja? Also völlige Zerstörung. Er verwüstete nicht nur die Versammlungsorte der Gemeinde, sondern verhaftete die Geschwister und brachte sie ins Gefängnis. Das ist eine hoheitliche Aufgabe. Paulus teilte das Ziel der Leiter Israels, die Gemeinde der an den Messias glaubenden Juden mit Stumpf und Stiel auszurotten. Nichts sollte übrig bleiben, was an diesen vermeintlich falschen Propheten erinnern sollte. Und da war Saulus absolut konsequent. Denn er hatte, im Gegensatz zu vielen Leuten in unserer Gesellschaft heute, den Anspruch Jesu sehr klar verstanden. Jesus sagte, wir sind hier oben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Habt ihr mal über den Anspruch nachgedacht? Der ist absolut, ein absoluter Anspruch. Da geht es keinen Weg dran vorbei. Der ist so absolut, dass es nur ein Entweder-Oder gibt. Entweder, und das war für mich, als ich Christ wurde, auch die Frage, ich habe mich mit diesem Vers sehr auseinandergesetzt, entweder nimmt man den Anspruch Jesu stimmt man dem Anspruch Jesu uneingeschränkt zu, oder man lehnt ihn völlig ab. Wenn der Anspruch Jesu, der Messias zu sein, wahr ist, dann muss man diesem Jesus kompromisslos folgen. Ohne Wenn und Aber, ohne Diskussion. Ist der Anspruch Jesu falsch, dann muss man die Lehre Jesu vollständig ausrotten. Denn dann ist es die gefährlichste Lehre, die es überhaupt auf der Welt gibt. Also aus mir wäre entweder ein radikaler Christ geworden oder ein radikaler Bekämpfer des Glaubens, kann ich euch sagen. Denn wenn das die Unwahrheit ist, dann müssen wir die Welt von dieser Unwahrheit befreien. Saulus hielt den Anspruch Jesu für völlig falsch und entschied sich daher, die Versammlung der an Jesus als den Messias glauben, vollständig zu zerstören. Und dort folgte er durchaus dem Gesetz. Und das müssen wir verstehen. Man muss wirklich den Hintergrund verstehen, warum Israel auch heute noch so reagiert, warum heute noch der Messias abgelehnt wird. Ich habe letztens jetzt ja am Wochenende wieder, jetzt über Weihnachten mal wieder eine rabbinische Ansprache gehört. Da hieß es, Jesus kann nicht der Messias sein, denn das Friedensreich ist nicht da. Na gut, sie hätten mal in Jesaja 53 mehr nachlesen sollen, dass es eine Zeit dazwischen gibt. Auch hätten sie Daniel 9-mal lesen sollen. Da sieht man, dass es nicht sofort kommt. Da steht sogar drin, dass der Messias ausgerottet wird. Aber es ist durchaus verständlich. Schauen wir uns mal an im Gesetz, wie geschrieben steht im 5. Mose 18, die Verse 17 bis 22. Ich möchte vielleicht im Zusammenhang mal ein paar Verse vorher lesen. Aber 17 bis 22 ist eigentlich der Schwerpunkt. Da geht es, ich fasse die vorherigen Verse mal zusammen. Ich lese 17 bis 22, genau. Da sprach der Herr zu mir, zu Mose, sie haben recht getan mit dem, was sie geredet haben. Einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Und es wird geschehen, der Mann, der nicht auf meine Worte hört, die er in meinem Namen reden wird, von dem werde ich Rechenschaft fordern. Das ist der Messias, der angekündigt wurde. Doch der Prophet, der sich vermessen sollte, in meinem Namen ein Wort zu reden, das ich ihm nicht befohlen habe zu reden, oder im Namen anderer Götter redet, dieser Prophet muss sterben. Wenn du in deinem Herzen sagst, wie sollen wir das Wort erkennen, das nicht der Herr geredet hat? Wenn der Prophet im Namen des Herrn redet, das Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist das Wort, das nicht der Herr geredet hat. In Vermessenheit hat der Prophet geredet, du brauchst dich vor ihm nicht zu fürchten. Wann war es klar, dass Jesus nicht in Vermessenheit geredet hatte? an dem Augenblick, als er gestorben ist, auferstanden ist. Durch seine Auferstehung, die eigentlich bis heute auch in der Kultur des Judentums nicht geleugnet wird. Das ist das Problem, was die Leute heute haben. Das Grab ist leer. Es gibt keinen Leichenfund von Jesus. Es gibt keine Spuren, die er hinterlassen hat. Und das ist auch der Grund, warum wir heute noch seinen Namen wissen. Denn für eine Leiche, die verstorben ist und die vielleicht halluzinationsmäßig irgendwie, weil jemand vielleicht Pilze gegessen hat, dann irgendwann im Kopf auftaucht und sagt, hier ist mir Jesus erschienen, er ist auferstanden, und das bei 500 Leuten gleichzeitig. Das sind historische Fakten, die sind so schwerwiegend. Aber wir müssen wissen, wenn er nicht derjenige ist, Jesus nicht derjenige ist, der behauptete zu sein, dann ist das, was er gelehrt hat, völlig falsch. Dann sollte auch die evangelische Kirche vergessen, das nette Wort, die nette Worte über Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe und Bergpredigt, was man also hört, immer wieder, sollte sie wirklich vergessen. Denn dann ist das alles wirklich falsch. Aber, wie gesagt, Jesus hat es bewiesen durch das Zeichen des Jona nach 3 Tagen auferstanden, dass er der Messias ist. Aber wie gesagt, Saulus hat es noch nicht verstanden und deswegen hat er nach diesem Gesetz handelt, folgerichtig diese Lehre des Jesus ausrotten wollen. Das müssen wir als Hintergrund verstehen, warum er auch so fanatisch war. Im Gesetz liest man nämlich, dass man falsche Propheten töten muss und Saul sah da seine Aufgabe. Lesen wir weiter. Heute befassen wir uns überwiegend mit Kapitel 9, Apostelgeschichte 9. Die Verse 1 bis 2. Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn, ging zu den hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges waren, fand, Männer wie auch Frauen, sie gebunden nach Jerusalem führte. Wenn man so manche Kinderbibeln sieht, dann sieht man Paulus mit 3, 4 Freunden auf Kamelen oder Pferden reitend. Und von Damaskus fällt er runter, um die 2, 3 Christen in Damaskus einzusammeln. Paulus besorgte sich die nötigen Unterlagen und die Haftbefehle und machte sich auf den Weg nach Damaskus, um dort den Auftrag des Hohen Rates der Regierung Israels zu erfüllen. Er sollte die messianischen Gemeinden zerstören und einen Gefangentransport nach Jerusalem organisieren. Die Gemeinde in Jerusalem war ziemlich groß. Ich schätze sie auf ungefähr 40.000. Denn es haben sich zuerst einmal 8.000 Männer bekehrt, die Frauen sind ja nicht erwähnt. Nehmen wir die mal dazu. Nehmen wir mal jeden verheiratet, nehmen wir mal die Kinder dazu, die Jugendlichen dazu, die da kommen. Ja? Das ist eine Megachurch gewesen. Das ist eine Riesengemeinde. Und die Gemeinde in Damaskus war sicherlich auch nicht sehr klein. Man kann also von mehreren tausend Mitgliedern ausgehen, die auch in Damaskus waren. Paulus konnte deshalb den Auftrag des Hohen Priesters nicht alleine durchgeführt haben. Er muss eine größere Anzahl bewaffneter Soldaten gehabt haben, die auch in der Lage waren, die logistischen Anforderungen größerer Gefangenentransporte zu bewältigen. Denn wie kriegt man 5.000 Leute von Damaskus nach Jerusalem, ohne dass jemand abhaut? Das muss man sichern. Also Paulus leitete sowas ähnlich wie ein polizeiliches Sondereinsatzkommando. Das ist eine große Aktion gewesen. Lesen wir weiter. Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Bis 7. Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Du steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos, dass sie wohl die Stimme hörten, aber niemanden sahen. Als sich die Eingreiftruppe von Paulus kurz vor Damaskus befand, geschah etwas Unerwartetes. Jesus persönlich stellte sich Paulus und seiner Einheit in den Weg. Es kann gefährlich sein, wenn sich Gott Menschen in den Weg stellt. Im Gesetz, im Alten Testament, sehen wir zwei Beispiele. Als Mose nach Ägypten zurückging, seine Frau und Zippora und Söhne mit sich, wollte Gott ihn töten. Warum? Weil er seine Söhne nicht beschnitten hatte. Und wer nicht beschnitten wurde ausgerottet aus dem Volk. Und derjenige, der nicht beschnitten hat, sollte auch ausgerottet werden aus dem Volk. Das steht im Segen und in der Anordnung der Beschneidung drin, die Gott Abraham gegeben hat. Also musste Zippora schnell was machen, hat die Söhne beschnitten und dann hat Gott abgelassen. Da sehen wir Biliam, wie sich Gott Biliam in den Weg stellte. Dass der Esel nachher angefangen zu sprechen und Biliam die Augen geöffnet werden mussten, in welcher Gefahr er sich befand. Wenn Gott eingreift, ist es für die Leute, die seine Gegner sind, gefährlich. Und so hätte es auch für Paulus sehr gefährlich werden können. Plötzlich war Paulus von ihm noch nie gesehenen Licht, einem intensiven Licht aus dem Himmel umstrahlt. Wir wissen ja gar nicht richtig, was Licht ist. Wir kennen nur ein paar Teile des ganzen Lichtspektrums. Paulus wurde nicht von einem Scheinwerfer angestrahlt. Er wurde nicht nur angestrahlt, er befand sich inmitten in diesem Licht. Da gab es keinen Schatten mehr. Er konnte nicht ausweichen. Und der sprach Jesus Paulus direkt an und stellte sich vor als der, den Saulus verfolgte. Denn Jesus identifiziert sich mit denen, die aufgrund ihres Glaubens an ihn benachteiligt verfolgt werden. Das lesen wir mal nach, zum Beispiel in Johannes 15, Vers 20. Da sagt das Jesus ganz klar, gedenkt der Worte, die ich euch gesagt habe, ein Sklave ist nicht größer als ein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, haben sie auch euch verfolgt. Werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Und so steht Jesus dazu. In einem Augenblick hatte Saulus erkannt, dass die Verfolgung der messianischen Gemeinde falsch war. Was sollte er jetzt aber tun inmitten des ihn umstrahlenden Lichtes? Und was mit seiner größeren militärischen Begleitgruppe? Vers 8-9. Saulus richtete sich von der Erde auf und als sich seine Augen öffneten, sah er nichts. Und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Infolge seiner völlig überraschenden Begegnung mit Jesus wurde Saulus blind. Nur wenn man blind ist, und das ist, wenn man blind geboren ist oder schon länger blind war, dann hat man eine gewisse Technik, seine Umgebung wahrzunehmen. Aber in den 3 Tagen, da konnte er nichts tun. Er musste gefüttert werden, er müsste bei allen Kleinigkeiten geführt werden, aber er aß und trank nicht. Das heißt, er hatte eine Zeit zum Nachdenken. Er wusste nicht, was kommt. Er konnte vielleicht über die Neuordnung seines Lebens nachdenken. In Johannes 9 wird berichtet, wie Jesus einen Blindgeborenen heilte. An die Geschichte bin ich gleich erinnert worden, als ich über dieses nachdachte. Als dieser Jesus als den erkannte, der ihn geheilt hatte, fiel er, der Blindgeborene, vor Jesus nieder. Er war zuvor blind und konnte den Messias im wahrsten Sinne des Wortes nicht erkennen. Erst nachdem Jesus ihm die Augen geöffnet hatte, war er dazu in der Lage. Im Anschluss an der Heilung des Blinden führte Jesus ein interessantes kurzes Gespräch mit den ihn begleitenden Schriftgelehrten und Pharisäern, die eigentlich zu den Gläubigen gehörte. Und das ist interessant, was er sagte. Er sagte in Johannes 9, Kapitel 39 bis 41, Jesus sprach, zum Gericht bin ich in die Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen zu ihm, sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sagt ihr, wir sehen, daher bleibt eure Sünde. So ein Pharisäer war auch Saulus. Geistlich gesehen war er blind und hielt sich für sehend. Er stand noch unter Gottes Gericht, denn wer nicht an Jesus Christus glaubt, steht schon unter Gottes Gericht, wie es in Johannes 3, Vers 18 heißt. Und durch seine vorübergehende Erblindung konnte Paulus dann auch seinen eigenen geistlichen Zustand, seinen wahren geistlichen Zustand erkennen. Er aß und trank nicht, aber er betete. Er hörte nichts von Jesus. Was würde jetzt kommen? Würde er die nächsten 60 Jahre den Rest seines Lebens blind verbringen, isoliert? Wozu seine ganze Ausbildung, die er gemacht hat? Er konnte nur hoffen und warten. Und dann geht es weiter. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias, und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung: Hananias. Er aber sprach: Siehe, hier bin ich, Herr. Der Herr aber sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, welche die Gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Und er hat in einer Erscheinung einen Mann mit Namen Hananias gesehen, der hereinkam und die Hände auflegte, damit er wieder sehend wird. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von dem hohen Priester, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Und der Herr aber sprach zu ihm: Geh hin, dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch vor Könige und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Zunächst einmal ließ Jesus Saulus in Erscheinung einen Mann mit Namen Hananias sehen, der ihm die Hände auflegen sollte, dass er sehen sollte. Dann erst erschien Jesus diesem Hananias und beauftragte ihn, Saulus in dem Haus des Judas in der geraden Straße in Damaskus aufzusuchen. Ich weiß nicht, ob die gerade Straße noch existiert nach dem jetzigen Krieg, aber vor ein paar Jahren konnte man noch Bilder sehen, wo ungefähr das gewesen sein muss. Es ist mitten in einem Bazar. Oder war. Wir wissen ja nicht, wie es heute aussieht. Dieser Saulus von Tarsus, so berichtete Jesus, betete. Verständlicherweise hatte Hananias Bedenken, die auch sofort mit Jesus besprach. Und das ist auch sehr wichtig, was wir hier lernen können. Wenn Jesus uns einen Auftrag gibt, können wir es sofort mit ihm besprechen, wenn wir unsere Bedenken haben. Denn die Bedenken durchaus ernst. Hananias selbst rechnete mit seiner Verhaftung und dem Abtransport nach Jerusalem. Vielleicht hat er schon seine Zahnbürste zusammengepackt und seinen Schlafanzug und so weiter, was man so braucht, wenn man ins Gefängnis kommt. Jesus ermutigte ihn hinzugehen und erklärte ihm, zu welchem Zweck er Saulus erwählt hatte. Und hier zeigt sich am Leben von Paulus ganz deutlich, dass die Errettung und Erwählung von Gott ausgeht. Gott rettet selbst Menschen, die in offener Feindschaft zu ihm stehen. Obwohl Saulus ein fanatischer Verfolger der Gemeinde Jesu war, sah Gott in ihm ein besonders auserwähltes Werkzeug. Saulus würde den Namen des Messias unter die Nation und unter die Kinder Israels bekannt machen. Er würde auch um des Namens Jesu willen leiden müssen. Sehen wir weiter. Hananias aber ging hin, die Verse 17 bis 18, und kam in das Haus und legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul, der hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist, auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend wirst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Und sogleich fiel es ihm wie Schuppen von seinen Augen, der wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Wie der Herr Jesus befohlen hatte, ging Hananias in das Haus, wo Saulus untergebracht war. Zunächst musste Saulus sehend werden, wie der Blindgeborene in Johannes 9 zuerst sehen musste, bevor er den Messias erkennen konnte. Dann sollte Paulus mit Heiligen Geist erfüllt werden. Nachdem Hananias Saulus die Hände aufgelegt hatte, fiel es ihm wie Schuppen vor den Augen. Saulus konnte sowohl physisch als auch geistlich klar sehen. Gott hat ihn auserwählt und errettet. Und nun musste Paulus aktiv werden. Es war dran, dass Paulus etwas tat. Er musste sich taufen lassen. Das war das, was Paulus tun musste. Er musste äußerlich zeigen, dass er mit Christus für die Sünde gestorben und mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt war. So erklärt es Paulus später in Römer 6. Durch die Taufe identifizierte Paulus sich mit Jesus. Der Jesus zuerst verfolgte, machte eine radikale Wende. Er identifizierte sich mit Jesus und wurde damit später selbst zum Verfolgten. Sehr schnell oder relativ schnell, weil der Beweis da war, dass der Prophet, der Jesus behauptete zu sein, dass er tatsächlich der Prophet war. Eine kleine Exkursion. In der Apostelgeschichte habe ich 7 Beispiele von 7 unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund gesehen, wie sie durch Jesus Christus gerettet wurden. Hier einige Beispiele. Und wir müssen vorsichtig sein, wenn wir die Apostelgeschichte anwenden als ein Buch, wie man sich bekehrt. Denn viele Gemeinden, auch Baptistengemeinden, haben die Auffassung, dass man erst durch die Taufe den Heiligen Geist bekommt. Das ist so eindeutig nicht. Da gibt es also ganz andere, sehr unterschiedliche Wege, wie wir beobachten. Also, bei den Predigten von Petrus, erste Beispiel, nach den Predigten des Petrus zu Schavuot, taten Juden Buße, ließen sich taufen und empfingen den Heiligen Geist. Hier sehen wir übrigens das einzige Mal, wo Leute, bevor sie gerettet werden, Buße tun. Sie tun Buße, erkennen den Messias an und lassen sich taufen, empfingen den Heiligen Geist. Nach der Taufe. Die Samariter, als zweites Beispiel, hörten das Evangelium, Apostelgeschichte 8, 12 bis 18, ließen sich taufen, empfingen später durch Handauflegung der Apostel den Heiligen Geist. Auch das hat seinen Grund, denn die Samariter schauten so ein bisschen auf die Juden herab und meinten, an ihrer Stelle würden sie würden also in der richtigen Weise Gott anbeten und nicht in Jerusalem. Das dritte Beispiel ist der äthiopische Finanzminister, las das Buch des Jesaja, erhielt Antworten auf seine Fragen und glaubte und ließ sich taufen. Das vierte Beispiel ist dann Saulus bzw. Paulus. Er erkannte seine eigene geistliche Blindheit, betete, fastete, seine Augen wurden geöffnet, er bekam den Heiligen Geist und ließ sich taufen. Immer die gleiche Reihenfolge und steht übrigens in meisten Stellen Fällen noch dabei, der Gemeinde zugeordnet worden. Dann kam der General Cornelius, ein Gerechter aus den Nationen, der hörte das Evangelium. Während er das Evangelium hörte, empfing er den Heiligen Geist und ließ sich taufen. Bekehrung steht nicht da. Er hörte und ließ sich taufen. Und dann sehen wir bei Lydia etwas, wo ich sagen würde, das ist so ein bisschen das, was die Regel so heute so ist. Lydia, eine Gerechte aus den Nationen, hörte das Evangelium. Der Herr tat ihr das Herz auf. Sie glaubte und ließ sich taufen. Also der Herr tat das Herz auf. Sie hört das Evangelium, der Herr tat ihr das Herz auf, sie glaubte und ließ sich taufen. Und das letzte Beispiel, was ich gefunden habe, ist der Gefängnisdirektor in Philippi. Der befand sich in einer ausweglosen Situation, etwa wie im Psalm 107. Er kannte seine Verlorenheit, hörte das Evangelium und ließ sich taufen. Die Rettung geht von Gott aus, mit unterschiedlicher Weise, je nachdem wie der Hintergrund ist, aber immer als eins gemeinsam. Am Ende identifizieren sie sich mit Jesus Christus und folgen ihm nach. Es ist kein Kulturwechsel. Ich fand es sehr bemerkenswert, als Fruchtenbaum in den Vorträgen in der Nürnberger Gemeinde sagte, ich bin nicht zum Christentum übergetreten, ich habe nur Jesus als den Messias anerkannt. Es geht nicht um Übertreten, es geht nur um Jesus als den Messias anzuerkennen. Glauben und sich mit Jesus identifizieren und Jesus folgen, so wie er es von uns erwartet. Dann geht es weiter, von Verfolger des Messias wird ein Verteidiger des Messias. Sehr, sehr interessant, wenn man diese Geschichte liest. Von Vers 19 bis 22. Apostelgeschichte 9, 19 bis 22. Und nachdem er Speise genommen hatte, kam er zu Kräften. Er war aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus und sogleich predigte er in Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Alle aber, die es hörten, gerieten außer sich und sagten, ist dieser nicht der, welcher in Jerusalem die zugrunde richtete, die diesen Namen anrufen und dazu hergekommen ist, dass er sie gebunden zu den hohen Priestern führte? Saulus aber erstarkte noch mehr im Wort und brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, in Verwirrung, indem er bewies, dass sie der Christus ist. Also Paulus beendet sein Fasten, er stärkte sich durch Speise, hatte Gemeinschaft mit den Gläubigen in Damaskus. Das wird nicht weiter beschrieben. Noch in der Woche seiner Bekehrung, also ich gehe davon aus, dass er am Sonntag, also ersten Tag der Woche, das ist der heutige Sonntag, nach dem Schabbat am Sonntag losgegangen ist nach Damaskus und dort dann diese Erscheinung hatte, wo Jesus ihm persönlich begegnet ist. Dann 3 Tage blind, dann sich bekehrt, dann sich taufen lassen. Und sofort ging er in die Synagoge und predigte Christus. Darüber hinaus fing er an zu beweisen, dass Jesus der Messias war. Und dazu, liebe Geschwister, war er hervorragend in der Lage. Denn er war Pharisäer, ausgebildet vom berühmten Lehrer Gamaliel, dem Enkel des berühmten Lehrers Hillel, und war im Tanach, also in den Schriften und den Propheten und im Gesetz, hervorragend ausgebildet und bewandert. Wenn jemand anhand der Schriften beweisen konnte, dass Jesus der Messias war, dann war es dieser Saulus. Wenn Juden gläubig werden, brauchen sie nicht lange Zeit. Wenn ein Deutscher Christ wird, ein Chinese Christ wird, das ist etwas statistisch ähnlich, sie hören das Evangelium zum ersten Mal, wenn sie noch nie was davon gehört haben, zum ersten Mal, brauchen sie ungefähr 3 bis 4 Jahre, bis sie bereit sind, sich dafür zu öffnen. Ich habe gerade auf meiner Arbeit einige Gespräche mit Atheisten, ganz harte Atheisten. Beide lesen jetzt nach 1 Jahr die Bibel. Mal sehen, was wird. Es dauert. Wenn aber ein Jude, der im Gesetz bewandert ist, das Gesetz kennt, die Propheten kennt, dem ewigen Gott, dem Gott Israels glaubt, Jesus als Messias erkennt, in einem Bruchteil von Sekunden, versteht er sofort, Jesus ist der Messias und kann sofort beweisen, Jesus ist der Messias. So einer war Saulus. Wie reagierten die ungläubigen Juden darauf? Nun, auch da sehen wir ein ganz wichtiges Prinzip, was wir immer wieder erleben. Wer das evangelisiert, bestätigt, finde ich, dass es bestätigt. Zuerst durch Erstaunen. Man hört erstmal zu, man ist erstaunt. Dann durch Verwirrung. Was sagt er? Und später schließlich, das Verse folgt es dann später, durch Verfolgung. Also erst Erstaunen, dann Verwirrung, dann Verfolgung. Das ist das, was wir auch feststellen, wenn wir heute das Evangelium predigen. Das ist immer so ein bisschen die Folge, dass wir dann ausgegrenzt werden. Saulus befand sich in seinem Eifer für den Messias in Gefahr und musste aus Damaskus herausgebracht werden. Das lesen wir in Versen 23 bis 25. Wie gesagt, 22, er bewies, dass dieser der Christus ist. Als aber 4 Tage verflossen waren, ratschlagten die Juden miteinander, ihn umzubringen. Es wurde aber dem Saulus ihr Anschlag bekannt und sie bewachten auch die Tore, sowohl bei Tag als auch bei Nacht, damit niemand ihn umbringen konnte. Die Jünger aber nahmen ihn bei Nacht und ließen ihn durch die Mauer herab, indem sie ihn in einen Korb herunterließen. Paulus wurde in Sicherheit gebracht, weil er sofort anfing zu beweisen, dass Jesus der Messias war. Nun kann man sagen, so ein wichtiger Mann, ein Verfolger der Gemeinde Jesu mit höchstem Regierungsauftrag, die Gemeinde zu zerstören, ausgebildet von Gamaliel, dem einer der bedeutendsten Lehrer Israels. Und der Mann wird Christ. Wow. Die Jünger galten als ungebildete, einfache Menschen. Das bedeutete nicht, dass sie lesen und schreiben konnten. Bildung hatte im jüdischen Volk immer eine hohe Priorität. Was aber das Gesetz und die Auslegung des Gesetzes und die einzelnen Ausführungsvorschriften betraf, galten die Jünger als ungebildet. Was war das für eine Sensation, dass einer der bedeutendsten Verfolger der Gemeinde, ein sehr gut theologisch ausgebildeter Pharisäer, Saulus, nun Jesus als Messias anerkannte? Ich sage euch, ein Star war geboren. Am Himmel der Gemeinde Jesu leuchtet es hell auf. Wie würde man heute mit solchen Leuten umgehen? Und ich will es euch sagen. Ich habe das öfter gesehen. Ich bin schon eine Weile Christ, da habe ich schon einiges gesehen. Auch einige berühmte Leute, die sich bekehrt haben, die dann rumgereicht wurden, von denen heute keiner mehr dabei ist. Wie würde man heute mit solchen Leuten umgehen? Sie würden heute von Gemeinde zu Gemeinde herumgereicht werden. Man würde ihr Zeugnis hören wollen. Überall sollten sie predigen. Die christlichen Medien wären voll des Lobes und voll der Berichte über diese berühmten Neubekehrten. Durch ihren pausenlosen Einsatz in Evangelisation, Studententreffen, Konferenzen, würden sicher viele gläubig werden und oder in anderer Weise gesegnet und gestärkt werden. Es wäre eine Verschwendung, wenn man für diese Leute nicht sofort das Rednerpult räumen würde. Anders und sehr ernüchternd der Empfang in Jerusalem, Vers 26. Als er aber nach Jerusalem gekommen war, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen. Und alle fürchteten sich vor ihm, da sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Saulus versuchte sich den Jüngern anzuschließen und wurde zunächst abgewiesen. War aber misstrauisch. Natürlich. War das ein Offizier mit so einem Einsatz? Schon gefährlich. Regina und ich haben so einiges auch zu tun gehabt mit Geschwistern in der DDR in der alten Zeit. Das ist schon für manche, wir waren noch gar nicht geboren wahrscheinlich. Und wir haben von einigen gehört, mit denen wir auch, mit denen ich zumindest auch gearbeitet habe oder arbeiten wollte, die sich später als Offizier des besonderen Einsatzes der Staatssicherheit ausgestellt haben. Gefährlich. Ist der Mann so einer, der es versucht wird einzuschleusen? Macht man das jetzt so mit dem Trick, dass man jetzt hier den Paulus so einschleust? Ihr müsst die Sorge verstehen. Man weiß ja nicht, was passiert. Die Geschwister glaubten nicht einmal, dass Saulus ein echter Jünger Jesu geworden war. Und das war auch gut so. Denn dieser hochintelligente Saulus musste zuerst einmal in seinem neuen Glauben wachsen. Sicher konnte er theologisch gut streiten. Daran war er ausgebildet. Er kannte die Schriften mit Sicherheit besser als die Jünger, die Jesus ungefähr 3 Jahre begleiteten. Aber die Schriften kennen und Jesus folgen, beides hat nicht unbedingt immer etwas miteinander zu tun. Also die Schriften kennen und Jesus zu folgen, beides hat nicht immer unbedingt etwas miteinander zu tun. Saulus begann jetzt, Jesus zu folgen. Vers 27 bis 29, bis 30. Barnabas aber nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg des Herrn gesehen, den Herrn gesehen habe und dass er der zu ihm und dass der zu ihm geredet hatte, wie er in Damaskus freimütig den Namen Jesu gesprochen habe. Und er ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem und sprach freimütig im Namen des Herrn. Und er redete und stritt mit den Hellenisten, sie aber trachteten, ihn umzubringen. Als die Brüder es aber erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea hinab und brachten ihn weg nach Tarsus. Zunächst nahm sich Barnabas seine an. Josef, von den Aposteln Barnabas, also Sohn des Trostes genannt, in Apostelgeschichte 4, Vers 36 wurde erwähnt, war ein besonderer Mensch. Er war ein Levit. Ein Leviim, sagt man da auch. Hebräischen. Wie Saulus kannte er das Gesetz hervorragend. Denn es war die Aufgabe der Leviten, Israel in Gottes Rechte zu unterweisen. Das sehen wir in 5. Mose 33, 10. Das ist die Aufgabe der Leviten, Israel zu unterweisen. Barnabas war so einer. Für seine erste persönliche Anleitung war dieser Barnabas der Einzige, der dem hochgebildeten Pharisäer Saulus gewachsen war. Wahrscheinlich war nicht nur hochgebildet, sondern vielleicht sogar auch eingebildet. Das Gemeinsame, was bei beiden hoch und eingebildet ist, ist das Wort Bildung, aber das hat nicht unbedingt immer einen positiven Anklang. Dieser hochgebildete Barnabas konnte den hochgebildeten Pharisäer, wie gesagt, anleiten. Petrus schreibt später in Petrus, in seiner Briefe, dass die Lehren von Paulus schwer zu verstehen sind. Weshalb manche eben auch falsche Sachen und Konsequenzen daraus ziehen. Ja, für die Jünger Jesu war Paulus vielleicht eine Nummer zu groß. Und deswegen hat Barnabas sich um ihn gekümmert. Nun wurde Saulus durch Barnabas in die Gemeinde Jerusalems eingeführt. Die Geschwister lernten ihn akzeptieren. Paulus predigte freimütig im Namen des Messias und stritt wieder mit den griechisch beeinflussten Juden und setzte sich wieder in der Gefahr der Verfolgung aus, wie in Damaskus. Was machte die Gemeinde in Jerusalem? Ganz schnell, kurzer Prozess. Der Bruder wurde aus der Gefahrenzone gebracht, zunächst zu seiner Heimatstadt Tarsus, weg. Und danach steht interessanterweise da, dass sich die Gemeinde, nachdem er weg war, in Frieden und in der Vers 31, sollte die Gemeinde durch Judäa und Galiläa und Samaria in Frieden und wurde erbaut und war verwandelt in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Paulus hätte der Entwicklung vielleicht gestört. Deswegen musste er erstmal ein bisschen in Sicherheit gebracht werden, woanders hin. Wo war Paulus in dieser Zeit? Nun, Apostelgeschichte, die Apostelgeschichte schweigt sich darüber erstmal aus. Paulus berichtet selbst später in Galater 1 darüber. Galater 1, die Verse 11 bis Kapitel 2, 1. Ich lese mal die ganze Stelle. Ich tue euch nun kund, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt von meinem früheren Verhalten im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde über Gottes über allem über den Maßen verfolgte und sie zu vernichten suchte und im Judentum mehr Fortschritte machte als viele Altersgenossen in meinem Volk. Ich war ja für meine überkommene väterliche Überlieferung in viel höherem Maße ein Eiferer. Als es aber dem, der mich von meiner Mutter Leibe an auserwählt hat, durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich unter den Nationen verkündigte, zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate. Ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging sogleich fort nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf 3 Jahre ging ich nach Jerusalem hinauf zu Kephas, um Kephas kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Keinen anderen Apostel sah ich, außer Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch aber schreibe, siehe vor Gott, ich lüge nicht. Darauf kam ich in die Gegend von Syrien und Sizilien. Ich war aber den Gemeinden in Judäa, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Sie hat auch nur gehört, der uns einst verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben, den er einst zu vernichten suchte, und sie verherrlichten Gott um meinen Willen. Darauf, nach 14 Jahren, zog ich wieder nach Jerusalem herab mit Barnabas und nahm Titus mit. Wahrscheinlich waren es 14 Jahre einer individuellen Ausbildung, unterbrochen mit verschiedenen Geschwistern, Kontakten zu Geschwistern, wo er selbst erst einmal der Lernende war. Moment, so, Papiere schneller bringen. Warum hielt sich dieser junge Paulus mindestens 14 Jahre zurück? Warum wurde er nicht in einer Jüngerschaftsschulung durch den Apostel angeleitet? Jesus Christus offenbarte sich ihm persönlich oder wies ihn persönlich. Denn nur er, Jesus Christus selber, war dem hohen intellektuellen Standard des Paulus gewachsen. Durch diese Zeit der persönlichen Anleitung durch Jesus Christus wurde er für seinen Dienst als Apostel für die Nationen vorbereitet. Wer im Glauben jung ist, glaubt meistens, er könnte die ganze Welt zu Jesus bekehren. Schön, das zu beobachten. Sehe ich immer wieder. Bin ein bisschen begeistert davon, aber denke mir, ein bisschen langsamer. Sie glauben dann, sie können jetzt auch die Bibel unterrichten und alle unterweisen. Walter und ich hatten mal vor, 24 Jahren, mit der Markus-Gemeinde, so ein Markus-Kirchengemeinde, so ein war es SMD-Treffen, Nachtreffen, also eine Gruppe von ehemaligen Studenten, mit der zusammen studiert hat, also alte Kumpel. Die haben da so zu einer Freizeit zusammen getroffen. Da hat man unter anderem, die meisten waren total ungläubig, aber die hatten dann auch einen christlichen Gabentest gemacht. Und wisst ihr, was rauskam bei einem Gabentest? Alle hatten die Gabe der Lehre. Alle hatten die Gabe der Leitung. Oh Mann, wo war ich gelandet? Junge Christen denken das auch von sich. Junge Christen denken das auch. Wir haben das also, ich erlebe es manchmal in unseren Bibelkreisen, ich bringe manchmal die Bibelkreise durcheinander, die ich so besuche in der Woche, die chinesischen Gruppen. Junge Christen, die wollen dann alles umkrempeln. Alle sollen sofort glauben. Ja, warum? Wo du versagt hast, jetzt komm ich mach das. Ja? Ich helfe dir jetzt, Christ zu werden. Dann meint man, steht die Bibel auf, kann schon unterrichten. Paulus hat das sicher auch geglaubt. Und er hätte vielleicht sogar einen Grund gehabt, das zu glauben. Mit Sicherheit hat er sicherlich viel mehr Bibelkenntnisse als ein gerade jetzt bekehrter, gerade frisch bekehrter heute. Ja? Es ist gut, wenn die jungen Christen nicht gleich total für Jesus aktiv werden, sondern erst einmal von älteren Geschwistern beraten und unterwiesen werden. Das ist sehr wichtig, dass wir diese Leute beobachten, vielleicht so ein bisschen aus der Gefechtszone rausnehmen und so ein bisschen anleiten. Als ich 1980 zum ersten Mal aus der Bibel unterrichtete, war ich 10 Jahre Christ und hatte die Bibel schätzungsweise 10 bis 15 Mal durchgelesen. Ich habe davor schon viel evangelisiert, junge Geschwister in den ersten Glaubensstunden begleitet und viele in Evangelisation ausgebildet. Aber vor 1980 habe ich bewusst nicht gelehrt, denn ich hatte eine große Scheu davor. Ich verstand, dass Lehrer ein doppeltes Urteil empfangen würden, wenn sie falsch lehren würden. Jakobus 3, Vers 1 steht das geschrieben. Und war sehr, sehr vorsichtig. Und als ich dann den Auftrag bekam, soll man jetzt mal anfangen, ich sollte über das mosaische Gesetz reden, also 1. Buch Mose. Es waren so 4 Wochen in einer Schulungsfreizeit, die wir haben in Berlin das ein bisschen länger gemacht als hier. Es waren 4 Wochen intensive Schulung. War ich erstmal sehr vorsichtig, habe ich das angefangen. Aber ich habe erstmal vorher, bevor ich es angefangen habe zu lernen, erstmal selbst viel Lehre gehört und gelernt. Aber am meisten, ihr lieben Geschwister, habe ich gelernt durch meine eigene Bibelstudienmethode. Und die ist sehr robust. Nämlich die Bibel immer wieder kontinuierlich lesen. Vom ersten Buchdeckel bis zum letzten Buchdeckel. Und dann wird es mal hinten angefangen. Ganz ehrlich, habe ich vergessen, was vorne steht. Fange ich mal von vorne an. Und so weiter. Und das immer wieder, immer wieder. Und so habe ich mich also im Grunde vor 1980 für diesen damals beginnenden Dienst vorbereitet. Jesus nahm sich 14 Jahre Zeit, Paulus in der Stille zu unterweisen. Dann war die Zeit gekommen, dass ein alter Mentor Barnabas sich wieder seiner annahm. Und das finden wir dann in der Apostelgeschichte 11. In den Versen 25 bis 26. Er aber, also Barnabas, zog aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte ihn nach Antiochia. Und da machen wir das nächste Mal weiter. Wie gesagt, das, was dann geschehen ist mit Paulus, als er zurückgezogen wurde, wichtige Ereignisse fanden ohne ihn statt, obwohl er später ein großer Lehrer war. Junge Christen gehören erst einmal in die Schule, müssen lernen, auch wenn sie gut ausgebildet sind, auch wenn sie das Gesetz vielleicht gut kennen. Und deswegen hat Saulus sich zurückziehen müssen und hat Jesus ihn sozusagen aus der Verfolgungssituation, aus der Gefahrensituation herausgebracht. Beten wir. Himmlischer Vater, du hast etwas Unmögliches getan, was die Gemeinde sicherlich nicht erwartet hätte. Du hast dich dieses Verfolgers Saulus angenommen und hast ihn gerettet und diesen sehr engagierten und dienstbereiten Menschen hast du umgekehrt, dass er dich als Messias erkannte und sofort beweisen konnte, dass du Messias bist. Ich danke für deine Gnade, für deine Rettung und danke dafür, dass wir auch sehen können in dem Handeln an ihm, dass du ihn 14 Jahre zurückgesetzt hast. 14 Jahre musste er lernen und hatte keine Aufgabe in der Gemeinde, keine besonderen Dienste. Und ich danke dafür, dass du das uns auch als Vorbild gibst, dass wir zuerst einmal lernen müssen von dir. Lehre du uns, unterrichte du uns durch dein Wort und schenke, dass wir immer mehr von deinem Wort lernen, damit wir so werden, wie du uns haben willst, in den Dienst, den du für uns vorgesehen hast. Amen.